Halleluja, wir haben einen Jungbrunnen entdeckt. Zumindest für Mäuse. Also wenn ihr Mäuse sein solltet, dann haben wir extrem gute Nachrichten für euch. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, bist du ein Mann oder eine Maus?
In dem Fall würde ich jetzt sagen, leider ein Mann.
Okay, aber Mäusen geht's in Zukunft gut? Was wurde da entdeckt? Wie hat man Mäuse verjüngt? Ich meine, Mäuse werden eh nicht sehr alt, insofern ist es fast verschenkt, aber wie hat man es gemacht?
Relativ einfach. Man hat ein bestimmtes Bakterium genommen, Streptomyces, und man hat einen Stoff genommen, den die bilden. Mhm. Und diesen Stoff hat man Labormäusen gegeben. Und die Labormäuse wurden älter, also nicht schneller alt, sondern lebten länger, und zwar um 15-20%.
Okay, das ist ja ordentlich. Bei Mäusen nicht so viel, aber 15-20% klingt erstmal spektakulär.
Genau.
Was ich gerne wissen möchte, ist, hat man denen einfach nur irgendein Bakterium verabreicht? War zufälligerweise der Nahrung damit verunreinigt und so ist man durch Zufall drauf gekommen? Oder wie kommt man darauf, alle möglichen Bakterien an Mäusen durchzuprobieren? Das frage ich mich gerade.
Das war jetzt sozusagen durch die Hintertür erzählt. Durch die Vordertür läuft es ein bisschen anders. Es gibt einen Rezeptor. Ein steuerndes Eiweiß in jeder Zelle. Und dieser Rezeptor heißt TOR oder mTOR. M wie Martha und dann TOR. Mhm. Ist die Abkürzung für Mechanistic Target of Rapamycin. Also ist damit schon gesagt, welcher Stoff dort angreift, nämlich Rapamycin. Und dieser Rezeptor, dieser Steuermechanismus, also der regelt sehr viele Stoffwechselfunktionen in der Zelle. Und das ist interessant, weil das wirklich ganz grundsätzliche Funktionen sind. Also wenn man ein Bild erschaffen würde, würde man sagen, das sind eigentlich die Geschäftsführer der Zellen, weil die legen fest, ob jetzt die Fabrik produziert oder ob die Fabrik modernisiert oder ob die Fabrik kleiner wird oder ob sie den Müll rausbringen oder nicht oder so oder auch. Und das ist tatsächlich so gemeint. Also es ist wirklich so, wenn dieser Rezeptor auf On steht. Also es gibt natürlich nicht nur On und Off, sondern es gibt sehr viele Stufen dazwischen. Und dieser Rezeptor reagiert auch. Also er ist auch ein Sensor. Er bemerkt Dinge und er weiß dann, wie er reagieren muss. Aber dieser Rezeptor steuert zum Beispiel das Wachstum von Zellen. Also wie sie sich teilen, wie oft sie sich teilen, wie schnell sie sich teilen. Oder er steuert zum Beispiel die Eiweiß- und Fettsynthese. Also er steuert einfach, ob Material gebildet wird oder eben nicht gebildet wird. Oder er steuert die Müllabfuhr. Also er kontrolliert die Müllabfuhr. Das heißt, wenn der Rezeptor eher auf An steht, dann ist die Müllabfuhr sozusagen, hat die Pause.
Okay.
Er steuert den Energiehaushalt. Also wenn der Rezeptor sozusagen voll aufgedreht ist, dann ist die Zelle auf Wachstum und Aufbau aus. Und wenn er eher ausgestellt ist, dann ist sie eher auf Reparaturen, auf Abräumen kranker Zellen, auf Autophagie, das ist so ein Begriff, dass tatsächlich Zellen sich selber zerstören, wenn sie krank sind. Mhm. Und dieses Wechselspiel dieser beiden Funktionen wird eben gesteuert durch diesen merkwürdigen Rezeptor.
Okay, das klingt spannend. Und was davon ist jetzt sozusagen verantwortlich dafür, dass man länger lebt? Also wird da dieser Zellen-Selbstmord abgeschaltet oder räumt man öfter auf? Also man würde jetzt ja normalerweise denken, die Evolution hat schon ein optimales Management für Zellen hervorgebracht. Aber offensichtlich bei Mäusen sind wir der Meinung, dass wir es besser können.
Naja, also der Evolution können wir keine Vorwürfe machen. Also sie hat kein Ziel, sie agiert blind, aber am Ende kommt ja etwas Besseres dabei raus. Und das, was besser ist, heißt ja nicht, dass wir 120 Jahre alt werden und auf Mallorca unseren Lebensabend mit einem Drink in der Hand genießen.
Sagt wer?
Unser Ziel ist es nicht. Unser Ziel, evolutionär gesehen, ist es ja, uns möglichst effektiv fortzupflanzen. Was danach passiert, ist evolutionär gesehen völlig egal. Und insofern ist das, was die Mäuse hat älter werden lassen, ja vielleicht gar nicht sinnvoll aus evolutionärer Sicht. Da unterscheiden wir uns natürlich, denn wir wollen ja durchaus auch älter werden, wenn es irgendwie geht. Und dieser Schalter scheint in dem Zusammenhang aber eben hochrelevant zu sein. Also wenn er übersteuert, dann wachsen die Zellen schneller, teilen sich schneller und so weiter und wir altern schneller. Und was wir auch tun, wir haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Krebszellen sind ja auch die, die massiv sich teilen, aber eben nicht altern. Das ist der Unterschied. Die Krebszellen teilen sich, teilen sich, teilen sich, nehmen keine Rücksicht auf andere, töten insofern, wenn man Pech hat, den Gesamtorganismus, weil sie Raum für sich in Anspruch nehmen und Ressourcen. Aber Krebszellen selber sind unsterblich, die teilen sich einfach immer weiter. Und um diesen Mechanismus sozusagen im Zaum zu halten, muss dieser Rezeptor fein gesteuert werden.
Okay.
Und das wird er in der Regel. Und hier kann man aber jetzt eingreifen und dieser Eingriff, und insofern war das nicht willkürlich bei den Mäusen, sondern man hat eben ganz bewusst diesen Rezeptor kennengelernt und man hat das Mittel kennengelernt, mit dem man ihn manipulieren kann. Und das hat man bei Mäusen getan. Und dann wurden diese Mäuse eben tatsächlich älter.
Was du jetzt sagen willst ist, also bei den Mäusen ist uns dann auch egal, ob sie Krebs kriegen, weil die Labormäuse kriegen eh Krebs. Also ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Ist deine These, wir machen es nicht im Sinne der Evolution besser, aber wir machen es für uns besser? Oder ist deine These, wir wissen noch gar nicht, wie sehr wir es besser machen, weil länger leben heißt nicht unbedingt gesund leben?
Wir wissen am Ende nicht, was rauskommt. Wir sehen bei den Mäusen, dass sie unter Laborbedingungen älter geworden sind. Da gibt es aber jetzt zwei Aspekte, die eine Rolle spielen können. Erstens, natürlich sind Laborbedingungen keine Echtbedingungen. Das heißt, eine Maus in freier Wildbahn ist einigen Keimen zum Beispiel ausgesetzt und anderen Gefahren, vor denen sie im Labor geschützt sind. Das heißt, wenn das Immunsystem jetzt runtergefahren ist, dann ist es so, dass eine Maus im Labor da keine großen Probleme mitkriegt.
Ah, okay.
Aber eine Maus in freier Wildbahn wohl schon.
Ja.
Hinzu kommt, dass es möglicherweise so ist, da habe ich tatsächlich verschiedene Artikel drüber gelesen, dass die Tatsache, dass die Mäuse älter werden, vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie keinen Krebs kriegen.
Mhm.
Das war die These in einem von mehreren Artikeln, dass das Mittel nicht den Alterungsprozess bremst, sondern einfach die Entstehung von Krebszellen unwahrscheinlicher macht und sie dadurch einfach länger leben, weil sie nicht an Krebs sterben.
Das wäre doch aber die beste aller Varianten, oder? Wenn wir ein Mittel hätten, was das Entstehen von Krebs unwahrscheinlicher macht.
Beide Varianten sind gut.
Okay.
Aber das Problem ist natürlich, wir erkaufen uns das, indem wir andere Dinge verändern. Und es ist so, es gibt wie gesagt dieses Rapamycin und dieses Rapamycin gibt es eben auch als Medikament. Und dieses Medikament wird auch eingesetzt mit dem Wissen, dass das Immunsystem, wenn man diesen Rezeptor bremst, wenn man diesen Schalter sozusagen auf niedriger stellt, wenn man die Lautstärke reduziert, dann ist es so, dass das Immunsystem runtergefahren wird. Mit allen Risiken und Nebenwirkungen, aber es wird runtergefahren.
Mhm.
Und das braucht man zum Beispiel in der Situation nach Organtransplantation. Insofern wird dieses Medikament tatsächlich benutzt, um das Immunsystem zu bremsen, nachdem man zum Beispiel eine Niere verpflanzt hat.
Mhm.
Damit die Niere eben nicht vom körpereigenen Immunsystem als fremd erkannt und dann eben konsequent abgestoßen wird und dann eben untergeht. Das heißt, man kennt das Medikament und man weiß, wie es wirkt. Aber eben nicht im Sinne von Alterungsprozesse aufhalten, sondern man weiß, wie es wirkt, wenn man es eben in dieser Situation einsetzt. Und das Lustige daran ist übrigens, dass das Mittel Rapamycin erst in den 70er Jahren entdeckt wurde, und zwar auf den Osterinseln. Deswegen heißt es Rapamycin, also Rapa von Rapa Nui, der Name der Osterinseln.
Mhm.
Also der originale Name der Osterinseln. Und Mycin ist wiederum auch total irritierend. Das heißt eigentlich Pilz. Ist aber ja ziemlich komisch, wenn man damit ein Produkt von Bakterien bezeichnet. Das hängt aber wiederum damit zusammen, dass die Streptomyces, also dass diese Bakterien so aussehen wie Pilze, weil die so Myzel, so Zellfäden ausbilden. Und da kann man denken, das ist ein Pilz, der wächst. In Wirklichkeit sind es eben Bakterien, die wachsen. Wie auch immer. Kurz gesagt, wir haben jetzt einen Schalter, der sehr, sehr massiv in die Zellsteuerung eingreift. Wir haben ein Mittel, mit dem wir diesen Schalter bedienen können, nämlich dieses Rapamycin, was es eben auch als Medikament gibt und womit man eben sogar Erfahrungen hat. Und jetzt ist die Versuchung natürlich sehr groß, das als Anti-Aging-Mittel einzusetzen. Und das hat auch einen massiven Hype ausgelöst. Nur, wie gesagt, wenn man ihn runterdreht, dieser Schalter ist nicht nur böse, sondern auch gut.
Mhm.
Dieser Schalter macht einige Dinge, von denen wir durchaus profitieren. Also ein intaktes Immunsystem ist auch eine sehr gute Idee.
Und wenn du jetzt sagst, es hat so einen Hype ausgelöst, dann heißt es, es gibt jetzt schon Leute in der Anti-Aging-Bewegung, die sich das ganze Zeug massiv täglich reinklinken. Verstehe ich das richtig?
Ich hoffe, du verstehst es falsch, aber ich weiß es natürlich nicht.
Okay.
Das Mittel ist auf dem Markt, insofern ist es verfügbar, insofern ist die Versuchung, das zu benutzen, natürlich relativ groß.
Das gibt es schon länger, das ist wahrscheinlich auch günstig, oder?
Naja gut, also Medikamente, die nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten haben, die sie benutzen, wie eben zum Beispiel Organtransplantierte, die bleiben ja tendenziell eher teuer, solange sie eben geschützt sind. Danach werden sie billiger, wie auch immer. Aber hier ist es eben so, ich befürchte, dass es Leute gibt, die es ausprobieren, aber es ist natürlich keine gute Idee, weil man nicht den Hauch einer Ahnung hat, wie man sowas dosieren sollte, weil man nicht den Hauch einer Ahnung hat, welche Nebenwirkungen es hat, wenn man es nicht ganz glücklich dosiert oder überhaupt Nebenwirkungen hat, weil man ja wirklich in diesen Mechanismus in jeder einzelnen Körperzelle eingreift. Und dann habe ich noch was Lustiges gelesen, das war ein ganz kurzer Artikel, aber von einer renommierten Quelle, Max Planck oder so, dass man das Medikament unter Umständen nur kurz nehmen muss und eine lange Wirkung hat. Wäre natürlich eine gute Nachricht, aber vielleicht auch keine gute Nachricht, weil diese lange Wirkung ist ja auch eine lange Nebenwirkung. Also wir haben keinen Jungbrunnen und du springst rein und du kommst jung wieder raus und alles ist gut. Wir haben einen Jungbrunnen, in den du reinspringst und ja, du kommst ein bisschen jünger raus, aber vielleicht auch mit anderen ganz neuen, ungedachten Problemen.
Jetzt könntest du dich doch eigentlich darüber freuen, wenn Leute auf eigene Faust das ausprobieren, weil du sagen könntest, na ja, dann probieren die ja für uns an einem sozusagen inoffiziellen Versuch an einem Selbstversuch, ob das jetzt ein gutes Mittel ist oder nicht.
Ich freue mich über ganz was anderes. Aber wir haben schon mal drüber gesprochen und darüber freutest du dich nicht. Und das fand ich so enttäuschend. Aber das müssen wir jetzt aushalten.
Versuch's doch einfach nochmal.
Genau, ich versuch's einfach nochmal. Wir haben eine zweite Möglichkeit, an diesen Rapamycin-Rezeptor dran zu gehen, der ganz überraschend klingt, der für mich aber ganz beglückend ist, weil wir schon länger genau bei dieser Herangehensweise ahnen, dass es sehr gut ist gegen Altern. Und dieser Vorgang ist jetzt wieder ganz schlicht und auch schon lange bekannt, nämlich Intervallfasten. Intervallfasten scheint genau dasselbe zu tun, wie Rapamycin als Medikament tut. Also jetzt dosierungskorrigiert und wie auch immer, ne? Aber tatsächlich bremst Intervallfasten, also wirklich Hungerphasen zulassen, diesen Rezeptor etwas. Und jetzt könnte man ja den Gedanken haben, das ist ja super, dann weiß ich jetzt, warum Intervallfasten gesund ist.
Ich finde es so lustig, dass du sagst, ich hätte mich nicht darüber gefreut, wo ich doch eigentlich keinen Tag was esse vor 13 oder 14 Uhr. Also ich mache immer Intervallfasten, aber ohne, dass ich es beabsichtigt habe. Aber ich kriege jetzt eher Angst, weil du hast doch gerade gesagt, dass das gar nicht gut ist, irgendwie das zu machen, was man mit diesem Medikament macht. Jetzt mache ich das dadurch, dass ich nicht esse.
Ja, aber das sind, glaube ich, verschiedene Dimensionen, wenn ich das mal so andeuten darf. Ich glaube, wenn man das Medikament nimmt, dann greift man massiv ein. Also dann dürfte man massiv auch an diesem Rezeptor eingreifen. Ich denke mal, dass das sozusagen Intervallfasten in der Richtung eine vernünftigere Dosierung des Medikamentes ist. Das Intervallfasten, wenn man es als Medikament sieht. Und jetzt könnte man ja denken, das ist ja total merkwürdig, dass dieser Rezeptor sozusagen auf Intervallfasten eingestellt ist, dass der also sozusagen optimal funktioniert bei Intervallfasten, aber nicht bei normaler Ernährung. Jetzt könnte man ketzerisch ja umgekehrt denken, vielleicht ist unsere heutige Ernährung ja gar nicht die, in Anführungsstrichen, normale Ernährung, die sich evolutionär sozusagen mit dem Rezeptor entwickelt hat. Vielleicht ist die Tatsache, dass wir heute ständig Nahrungsmittel verfügbar haben, dass wir ständig einen Kühlschrank in Reichweite haben und eine Tafel Schokolade auch. Vielleicht ist das etwas, auf das unser Körper evolutionär eigentlich so nicht vorbereitet ist. Also das ganze System ist vorbereitet auf das Leben, was wir vor, was weiß denn ich, 10.000 Jahren geführt haben, wo eben Hungerphasen nicht im Sinne von verhungern oder beinahe verhungern, sondern nicht dreimal am Tag essen, sondern vielleicht nur einmal am Tag essen. Vielleicht ist das das, auf das unser Körper eben optimal eingestellt ist. Mag sein, dass das in 1000 Jahren sich dann wiederum adjustiert hat und wir dann auf Schokoladen eingestellt sind, aber im Augenblick sind wir es nicht. Insofern ist die Hungerphase das, was vielleicht mal das Normale war und vielleicht gesund oder auf diesem Wege gesund.
Also Magnus, wie läuft denn dein Selbstversuch, damit Intervall zu fasten, aber dann in den wenigen Stunden, wo du essen darfst, alle drei Mahlzeiten zu dir zu nehmen plus ein halbes Dutzend Packungen Rahmmandelschokolade?
Wobei ich darauf hinweisen mag, dass wir die Begeisterung für Rahmmandelschokolade teilen.
Natürlich, aber ich nur jeden zweiten Tag.
Genau, und ich von dir als Geschenk eine sehr nett eingepackte Rahmmandel-Schokoladentafel bekommen habe vor kurzem,
ja,
vor wenigen
richtig.
Tagen sogar.
Ist alles richtig.
Genau. Naja, ich handle genauso wie du. Ich frühstücke nicht. Ich frühstücke also nie, außer am Wochenende. Da hat es aber soziale Gründe, weil dann sitzt man ja am Frühstückstisch gemeinsam. Aber ich frühstücke nicht und ich fange eben erst mittags an zu essen. Ja, die Hungerphase ist zu kurz, weil ich abends immer noch mal was esse, natürlich. Und dann spätabends noch mal was Süßes obendrauf. Das ist nicht klug, das weiß ich. Aber ein bisschen habe ich verinnerlicht, dass Hungerphasen, vorübergehende Hungerphasen, durchaus gesund sein können. Ich finde es total beglückend, dass wir hier jetzt sozusagen einen Beweis, einen physiologischen Vorgang finden, der dieses tatsächlich untermauert. Das finde ich entzückend, um es mal so konservativ zu formulieren.
Lass mich dir ein vergiftetes Kompliment machen, Magnus. Deine konsequente Intervallfastendiät lässt dich nicht dünner aussehen, aber jünger.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.